Grüß dich, Charlie. Herzlich willkommen hier bei Ichtis Radio. Es ist schön, dass du hier bist, um mit uns ins Gespräch zu kommen.
Ich freue mich, unter euch sein zu können.
Dann bin ich ja mal gespannt, was das heute gibt. Charlie, du hast im Selbstverlag das Buch veröffentlicht, Scheidung, wenn Wege sich trennen. Ich denke, es ist gut, wenn du unseren Hörern dieses Werk zu Beginn ein wenig vorstellst.
Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat unter Christen, und zwar wendet es sich an die Betroffenen selbst, primär. Das heißt nicht, dass andere Interessierte das nicht lesen könnten, aber das stellt einen christlichen Ratgeber dar, der sich an die Menschen wendet, die in einer Ehekrise stecken und eventuell durch eine Scheidung gehen. So ist das Buch auch aufgebaut, schrittweise. Und ich habe mich nach dem orientiert, wie normalerweise eine Ehekrise abläuft und wenn es dann zur Scheidung kommt und die Frage, was ist nach der Scheidung und Thema Wiederheirat. Es ist also kein theologisches Buch, sondern ein Ratgeber.
Ja, okay. Und wie kam es für dich zu dem Entschluss, über so ein heikles Thema ein Buch zu schreiben?
Es war so, dass ich ja selber durch Scheidung gegangen bin. Das war 1993 und das war jetzt nicht etwas, was ich selber angestrebt habe, sondern was in Anführungszeichen über mich kam. Und als Christ hatte ich mich mit dem Thema eigentlich eher ablehnend beschäftigt, jetzt steckte ich aber selber da drin. Und das war kurz nachdem ich geschieden war, hörte ich im Gebet von Gott, dass ich einmal ein solches Buch schreiben sollte. Und habe mich dann auch schon hingesetzt und habe so eine Kapitelübersicht entworfen. Die blieb dann aber knapp 15 Jahre lang in meinem Rechner und es ging nicht weiter. Nach dieser Zeit dann bekam ich einen Brief von einem christlichen Verlag, der Interesse zeigte an einem solchen Buch und ob ich mir vorstellen könnte, ein solches Buch zu schreiben. Da habe ich dann diese Kapitelübersicht wieder rausgeholt und denen vorgestellt. Und die haben dann erstmal zugestimmt, dass sie das machen möchten. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, was wesentlich schneller ging, als vom Verlag erwartet war. Das scheint auch üblicherweise so zu sein, dass ein solches Buch über ein Jahr, anderthalb Jahre entsteht. Bei mir war es innerhalb weniger Monate fertig, weil es einfach schon über so viel Zeit hinweg vorbereitet war bei mir. Der Verlag hat dann dieses Buch nicht übernommen, was mir eigentlich ganz recht war, weil ich unbedingt haben wollte, dass der Text für Bedürftige, für Menschen in solchen Krisen zur Verfügung steht und nicht nach anderthalb Jahren irgendwo im Speicher eines Verlags verschwindet. Also da hat Gott auch geholfen. Und dieser Verlag hat mir eine Entschädigung bezahlt, mit der ich dann sogar den ersten Druck bezahlen konnte. Meine erste Auflage.
Das ist ja spannend. Und dieser Verlag wusste vor der Anfrage nichts davon, dass du das schon vorbereitet hattest, oder wie?
Nein, die hatten nur meine Homepage gefunden und fanden das, was sie dort vorfanden, gut.
Na, das war ja dann eine gewaltige Bestätigung für dich, dass es dann jetzt losgehen soll.
Ja, also so wie das Buch entstanden ist, von der ersten Ansprache Gottes, dann, dass ich durch den Verlag motiviert wurde, 15 Jahre später das zu machen, dass das Schreiben sehr leicht von der Hand ging, dass ich Leute gefunden habe, die Korrektur gelesen haben, problemlos, und dass der Verlag mir dann sogar noch Geld gegeben hat, damit ich im Selbstverlag die Bücher drucken lassen kann, das ist für mich durchweg Gottes Wirken.
Ja, das kommt mir auch total so vor. Also das ist ja wirklich eine Not, was du da hier aufgegriffen hast. Und in deinem Buch habe ich eine Stelle gefunden. Ich lese das gerade mal vor. Zwar wird jede Christengemeinde direkt oder indirekt mit Scheidung und ihren Folgen konfrontiert. Diese können aber oft nicht wirklich helfen oder haben keine echte Antworten auf all die Fragen, die Betroffene stellen. Selbst die verschiedenen Lehrauffassungen zu diesem Thema unter Christen erscheinen wie ein schwer zu durchdringender Dschungel. Und das, obwohl ich im eigenen Studium der Bibel feststellte, die Bibel sehr klar und deutlich über dieses Thema spricht. Also das war jetzt mal ein Stück aus dem Buch. Offensichtlich gibt es keine Gemeinde, die mit dieser Thematik nicht konfrontiert wird. Nun ist ja die grundlegende Frage, ob Scheidung und dann sogar noch eine Wiederheirat für Christen möglich ist. Die einen sind überzeugt, es ist nicht Gottes Wille nach der Bibel, andere wiederum, zu denen jetzt auch du gehörst, befürworten es ausdrücklich. Zu welchem Standpunkt bist du gekommen?
Wie du das schon hast anklingen lassen, habe ich ein sehr gründliches Bibelstudium gemacht. Das findet man auch auf meiner Homepage. Das sind 22 DIN A5 Seiten, wo es nur eine biblische Ausarbeitung ist zu dem Thema Scheidung und Wiederheirat. Da kann man auch sehen, dass ich sehr tief in den griechischen Text gegangen bin und auch lange geforscht habe über die Hintergründe, wie es zu den unterschiedlichen theologischen Auffassungen gekommen ist. Also ich bin zu meiner Auffassung gekommen, weil ich mich treu nach Luther nur an die Bibel gehalten habe und mich gefragt habe, was sagt uns die Bibel und nicht, was sagt uns die Kirchengeschichte. Und ja, da bin ich eben zu dem Punkt gekommen, dass es in der Bibel so ist, dass Scheidung nicht Gottes Ziel für eine Ehe ist, sondern Gottes erstes Ziel ist immer bei Ehen in Krisen eine Wiederherstellung und Heilung. Das liegt unbedingt auf seinem Herzen, aber da sind ja auch noch zwei Menschen mit beschäftigt. Und aufgrund dessen hat Gott schon sehr früh Scheidung ermöglicht. Und Wiederheirat war in der gesamten Bibel niemals ausgeschlossen, sondern tatsächlich, wenn man in der Kirchengeschichte sucht, stellt man fest, dass Wiederheirat erst sehr spät eingeführt wurde durch die Kirche, namentlich römisch-katholische Kirche.
Das ist ja wirklich interessant. Ich habe da jetzt auch in der Vorbereitung schon ganz viel lernen dürfen, wo ich da auch eine andere Sichtweise hatte. Ich entdecke in dem Buch ganz viel Ermutigung, wie zum Beispiel: Gott weiß, dass sie an diesem Punkt angekommen sind. Er kennt die Hintergründe ihrer Geschichte und das Leiden, das sich damit verbindet. Gott ist nicht ihr Feind. Er steht ihnen auch in dieser Lage zur Seite und möchte ihren Weg begleiten, wohin er nun auch führen wird. Dich können wir als einen solchen Begleiter mit diesem Buch und durch deine Beratungsarbeit sehen, Charlie. Wie viele Ehen hat Gott durch diesen Dienst wiederhergestellt?
Das entzieht sich tatsächlich meiner Beurteilung. Zum einen, wenn Paare mit mir Kontakt aufnehmen und Beratungen in Anspruch nehmen, dann bleiben die ja dann nicht auf Dauer bei mir, sondern nur für eine bestimmte Phase. Ob dann die Ehe tatsächlich ein halbes Jahr später oder noch später besteht und die gewonnen haben durch diese Krise, weiß ich dann ja nicht, wenn ich keine Rückmeldung bekomme. Dazu kommt ja, dass mein Buch im Internet kostenfrei herunterzuladen ist, was jede Woche an die 100 Mal oder mehr passiert. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen lesen dieses Buch und ich bekomme sehr selten Feedback dazu. Also von daher kann ich auch nicht beurteilen, inwieweit dieses Buch tatsächlich jetzt Paaren geholfen hat. Ich gehe von dem, was ich an Feedback bekommen habe, allerdings davon aus, dass auf die eine oder andere Art und Weise durch das Buch Paare Hilfe bekommen haben. Und durch die Beratung weiß ich ja auch, dass zumindest momentan ein größeres Verstehen ihrer Krise da ist oder dass auch neue Ansätze gefunden worden, von dem Paar wieder miteinander zu arbeiten.
Ah ja, okay. Na gut, das kann ich verstehen. Ich meine jetzt in Bezug darauf, wo Paare Hilfe angenommen haben von außen oder selbst da durchgegangen sind, da hast du jetzt auch keine Informationen irgendwie ungefähr.
Also das, was ich feststelle, ist, dass im christlichen Bereich dieses Thema immer mehr auch aufgegriffen wird und dass es dort auch immer mehr qualifiziertere Beratung gibt. Also Leute, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Und da denke ich schon, und dem, was ich höre, was ich mitbekomme, dass diese Dienste mehr oder weniger erfolgreich sind. Man kann nicht davon ausgehen, dass es Patentrezepte gibt, dass man auf jeden Fall in einer Ehe wieder miteinander klarkommt, wenn man nur eine bestimmte Therapie besucht oder eine bestimmte Beratung. Das hängt immer von den beiden ab.
Ja, also Hilfe von außen anzunehmen, ist ja auch kein leichter Schritt. Was, wenn der eine bereit ist, der andere sich aber mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Also das habe ich auch selbst schon erlebt.
Wenn sich ein Partner wehrt, wird man erstmal nichts dagegen tun können. Es ist aber trotzdem gut, wenn man selber Hilfe in Anspruch nimmt. Denn dadurch, dass wenn man ein Teil des Paares ist, die in der Krise ist, wenn man selber eine neue Sicht bekommen kann von der Situation, in der man lebt, wenn man neue Impulse bekommen kann, wie man auf dem anderen Partner neu zugehen kann, wie man Freiräume erschaffen kann etc., kann sich die Atmosphäre in der Ehe deutlich verändern. Die Frage ist dann, wenn man selber bereits Hilfe in Anspruch genommen hat, beratende Hilfe, ob dann dieser Berater zukünftig auch der richtige Berater sein kann für eine Paarberatung.
Gut, genau. Angenommen, ein Paar entscheidet sich für einen Berater für ihre Ehe. Da habe ich auch einen Text gefunden in deinem Buch, den möchte ich jetzt auch mal unseren Hörern hier weitergeben. Ein guter Berater wird auf jeden Fall vermeiden, dass in der Beratung einer der Partner als Schuldiger dasteht und der andere als Guter davonkommt. Jede gute Beratung basiert darauf, dass der Berater neutral bleibt und darauf verzichtet, Schuldzuschreibungen auszusprechen. Eine gute Beratung wird Ihnen keinen festen Weg vorgeben, den Sie zu gehen haben, sondern Ihnen helfen, Ihren eigenen Weg zu finden. So, und wenn ich das jetzt so mitbekomme als Außenstehender, zum Beispiel jetzt in Gemeinde oder in einem anderen Umfeld, wie kann man denn nun als Laie zu einer solch neutralen Haltung kommen, wenn wir mit Betroffenen zu tun haben? Also ich persönlich merke, dass das total schwer ist, weil es zieht ja immer der eine über den anderen her und dann da keine Stellung zu beziehen. Hast du da einen Tipp für mich und für die Hörer, die vielleicht Ähnliches erleben?
Also zunächst, es geht hier nicht darum, dass man keine Meinung hat, sondern es geht darum, dass man keine Parteiung bezieht, dass man also sich nicht auf die Seite von einem stellt. Wie kann man das als Laie schaffen? Fängt schon mal damit an, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, wie meine eigene Position ist in dieser konkreten Situation und dass ich mir Gedanken darüber mache, dass ich ja nur eine Seite der Geschichte erzählt bekomme. Ja, kann ich leider nur sagen, man muss üben. Man kann das, neutral zu bleiben, kann man in vielen Gesprächen üben, wenn man mit Leuten darüber redet, die von Krisen erzählen und so etwas. Da kann man üben, eine neutrale Position einzunehmen. Aber man muss sich reflektieren, man muss auf sich selbst achten, sonst kann man das gar nicht. Gute Therapeuten sollten das eigentlich lernen in ihrer Ausbildung. Ich sage extra sollten, weil mir oft genug Beispiele begegnet sind, die es offensichtlich nicht gelernt haben.
Was meinst du damit, dass ein Begleiter oder Berater auf sich selbst achten muss? Was kann man sich darunter vorstellen?
Wenn man als Berater in einem Beratungsgespräch ist, gehört es mit dazu, dass man nicht nur zuhört, was der Ratsuchende einem erzählt, sondern dass man auch auf sich selbst achtet, sich selber fragt, warum reagiere ich jetzt und wie reagiere ich jetzt, dass man sich selber also beobachtet und entsprechend seine Haltung verändert, wenn man merkt, ich bin nicht neutral oder ich fange an, mich zu stark emotional zu engagieren oder ähnliches. Ich sage nicht, dass das leicht ist.
Ich habe gerade gedacht, naja, wenn du das so sagst, ist das bestimmt kein Job für mich. Ich habe da jetzt zum Beispiel eine 72-jährige Frau, eine Bekannte, deren ungläubiger Mann alkoholkrank ist und sie übermäßig kontrolliert und ihr keine Gelegenheit gibt, Beratung in Anspruch zu nehmen. Sie hat es also schon probiert und er will immer wissen, wo sie hingeht und so. Also ich habe mit beiden Kontakt, aber meistens nicht zusammen, sondern immer nur einer alleine. Also wie reagiere ich neutral, wenn einer der beiden den anderen total schlecht redet, hinter dem anderen seinen Rücken?
Zum Beispiel, dass du den jeweils aufklärst, dass du auch mit den anderen redest. Dass du also auch Informationen vom Partner bekommst, wenn die das nicht sowieso schon wissen.
Ja gut, aber das ist ja dann auch schlecht, wenn ich ihm dann sage, was der andere über ihn erzählt, oder?
Das solltest du auch nicht unbedingt tun, aber der andere sollte wissen, dass du auch mit den anderen redest. Und dann solltest du selber ethische Grenzen haben, die du dann auch sagen kannst, wenn sich also einer der beiden bei dir beschwert über den anderen, ist es auch völlig in Ordnung, wenn du dann mal einen Stopp setzt und wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du in dieser Art bei mir über den redest oder über sie. Und dann hinterfragst, erzähl mir, was ist eigentlich wirklich dahinter? Was stört dich wirklich?
Ja, das ist ein Lernfeld bei mir und ich denke, ich bin da noch am Üben. Aber ich versuche da auch immer mit Gottes Hilfe da und mit Weisheit zu reagieren. Und ich spüre wirklich dann auch, dass Gott mir zu Hilfe kommt. Wenn es irgendwie gar nicht mehr geht, dann kommt irgendwer und unterbricht die Begegnung oder sonst irgendwie. Das habe ich schon erlebt, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Gut.
Das ist aber auch genau der Bereich, wo die meisten, die beraten möchten, die helfen möchten, hineintappen, weil es wirklich nicht allzu leicht ist, neutral zu bleiben. Also auch für Berater, die geübt sind, die geschult sind, ist es nicht leicht. Deswegen ist es eigentlich dann auch immer ganz gut, wenn Berater selber Supervision haben oder halt andere Berater in einem Team, wo sie den Fall besprechen können. Also jetzt nicht im Detail mit Namensnennung und allem drum und dran, sondern wo sie die Geschichte selber darstellen können und dann im Feedback gefragt werden, wie sie selbst dazu stehen oder auch ein Feedback bekommen, dass ihnen gesagt wird, wir haben den Eindruck, du bist nicht neutral oder dies regt dich besonders auf oder so. Das ist unter Seelsorgern in der Regel nicht der Fall, dass sie ein solches Feedback haben.
Gut, ich denke, das ist auch nötig. Wir wollen jetzt mal aber ein bisschen wechseln vom Berater hin zu den Betroffenen, zu den Konflikten. Also sicherlich ist Egoismus oft eine Ursache schwerer Konflikte in vielen Ehen. An einer Stelle in deinem Buch zeigst du eine Haltung auf, die nicht nur für Paare, die vor einer solchen Entscheidung stehen, Gold wert ist, also die Entscheidung, sich scheiden zu lassen oder nicht. Ein Wir entsteht überall dort, wo zwei sich dazu entschlossen haben, primär zu geben, in die Ehe zu investieren. Im Fokus steht hier nicht mehr das Ich, sondern das Du im Partner. Eine gesunde Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass beide Gebende sind, beide auch Empfangende sind. Es wird also niemand zu kurz kommen, wenn man sich zum Wir entscheidet, statt im Ich zu verharren. Damit haben wir hier, also mein Mann und ich, in meiner heutigen zweiten Ehe sehr zu kämpfen. Wie gelingt das bei dir und deiner Frau heute?
Wahrscheinlich genauso gut und genauso schlecht wie bei anderen auch. Es ist, denke ich, schon so, dass wenn man selber Scheidungen erlebt hat, so wie ich und meine Frau hat ja auch eine Scheidung erlebt, dass man an manchen Punkten bewusster mit diesen Sachen umgeht. Aber es bleibt eine beständige Arbeit an der Ehe, auch immer wieder sich zu dem Wir zu entscheiden. Ich denke also nicht, dass es eine einmalige Sache ist, sondern etwas, was man immer wieder neu üben muss, was man immer wieder neu bewusst als Entscheidung treffen muss, sich zum Wir in der Ehe zu entscheiden. Lieber zu geben, als nur auf seine eigenen Bedürfnisse zu gucken.
Ja, das wünsche ich natürlich jedem von uns und allen Hörern, dass das immer jeden Tag besser gelingt mit Gottes Hilfe. Was ist nun aber eigentlich, wenn ein Paar betroffen ist, sich scheiden zu lassen, eventuell, und wenn nur ein Partner gläubig ist? Gott ist ja der Mittelpunkt in einer christlichen Ehe, aber in einer halbchristlichen Ehe, wie ist das da?
Darüber hat ja Paulus im ersten Korintherbrief geschrieben, weil es diese Mischehen damals schon gab. Und auch Petrus sprach darüber, dass in Bibelstellen die sehr häufig ziemlich falsch verstanden werden, leider. Es stimmt nicht, dass Gott in einer solchen Mischehe nicht im Mittelpunkt stehen würde. Denn Gott steht so sehr im Mittelpunkt, wie die jeweiligen Partner ihn in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, dass der Christ in der Ehe natürlich Gott in den Mittelpunkt stellen kann, was aber nicht heißt, dass er jetzt seinen Partner beständig missionieren will oder so etwas, sondern dass er eben Gott fragt, nach seinen Maßstäben fragt, nach seinen Vorgaben, wie man selbst in der Ehe agieren sollte, wie man mit dem Partner umgehen sollte, wie Thema Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit etc. Die Qualität der Ehe ist nicht unbedingt davon abhängig, ob beide Partner sich auf Gott ausrichten. Das ist kein Garant. Das wird gerne so dargestellt, als wenn christliche Ehen, wenn sie sich nur fromm genug geben, durch keine Krisen gehen. Das stimmt aber nicht. Auch christliche Ehen gehen durch Krisen. Das kann man auch nur hoffen, denn sonst findet keine Weiterentwicklung mehr statt. Das heißt Stagnation, da passiert dann nichts mehr. Aber nicht jede Krise muss ja direkt zu Trennung und Scheidung führen, sondern kann ein Anstoß sein zu einer Weiterentwicklung.
Gut, du rätst ja auch sinnvollerweise in dem Buch, dass sich Betroffene zuallererst mal an Gott wenden sollen und auch ihn fragen sollen, was er zu dieser Ehe zu sagen hat. Und an einer Stelle im Buch schreibst du dann, Gottes Antwort mag sie nicht sofort im Gebet erreichen. Sie kann auch durch so manch unerwartetes Erlebnis kommen und eine Herausforderung für sie sein. Hast du von einem solchen unerwarteten Ereignis mal ein konkretes Beispiel?
Ich erwähnte ja eben eins schon, nämlich, dass ich nach 15 Jahren ein Schreiben von dem Verlag bekommen habe und dadurch das angestoßen wurde, dieses Buch zu schreiben. Das ist ein solches unerwartetes Ereignis, aber solche Dinge gibt es sicherlich recht häufig.
Ja gut, jetzt in deiner Beratung her, hättest du da jetzt nicht ein Beispiel, wo da jemand ganz unerwartet eine Antwort auf außergewöhnliche, übernatürliche Art und Weise von Gott bekommen hat?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, denn wenn jemand bei mir in der Beratung ist, erwarten wir ja Antworten. Dafür kommt er ja zu mir in die Beratung. Also ich erinnere mich an eine Beratung mit einer Frau, die sich nicht sicher war, ob ihr Mann fremd ging oder nicht. Und ich habe immer wieder sie ermutigt, dass sie nicht selber anfängt zu suchen, sondern das in Gottes Hand legt. Also das ihm überlässt, ob er das offenbart, ob er fremd geht oder nicht. Das hat sie tatsächlich auch geschafft. Und das ging dann noch eine Weile, dass sie zur Beratung kam. Und nach einer Weile kam sie dann zu mir und sagte, dass sie angesprochen wurde durch jemand Dritten, der ihr dann erzählt hat, dass ihr Mann gesehen wurde mit einer Geliebten. Also sie hat selber nicht gesucht, sie hat nicht irgendwo rumgekramt oder kontrolliert oder sowas und wurde dann auch ruhiger. Und dann hat Gott es eben offenbart durch jemanden Dritten. Und der Effekt war unter anderem auch, dass sie nicht so tief betroffen war davon. Sie war natürlich davon betroffen, die Ehe wurde auch geschieden nachher. Aber die Verzweiflung in dem Moment, wo sie es erfahren hat, war nicht mehr so hoch.
Das ist ein wirklich lehrreiches Beispiel, muss ich sagen, ja, dass man das einfach an Gott abgibt und nicht selber rumkramt und rumsucht. Ich denke, die Versuchung ist immer da, da selber Detektiv spielen zu wollen. Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Das, denke ich, kann sich jeder gut drunter vorstellen, was jetzt so eine Antwort von Gott sein könnte, wenn man die Geduld hat, darauf zu warten und nicht das selber in die Hand nimmt. So, und ein anderer Bereich bei den Konflikten oder was auch immer so Hindernisse sein können bei betroffenen Paaren. Ein Abschnitt im Buch behandelt das interessante Thema des Gefühls der Ablehnung. Ich kenne eine Frau, die fast schon allergisch auf den Geruch und bestimmte Gestik ihres Mannes reagiert und das unmöglich ertragen kann. Was nun, wenn sie diese Macht der Ablehnung in sich selbst erkennt, davon aber natürlich frei werden möchte? Gut, in deinen Zeilen lese ich zum Beispiel, auf Ablehnung gibt es nur eine Antwort, die das destruktive Werk der Ablehnung stoppen kann. Das ist Vergebung und Versöhnung. Ist Vergebung hier ein Allheilmittel?
Nein, ein Allheilmittel in dem Sinne gibt es nicht. Aber wenn man selber nicht nur unter Ablehnung leidet, also dass man Ablehnung erfährt, sondern wenn man selber ablehnt, dann ist die Antwort darauf Vergebung. Bei einer eigenen Ablehnungshaltung gibt es im Groben so drei Möglichkeiten, wie die sein könnte. Nämlich zunächst mal eine punktuelle Erfahrung ohne weitere Konsequenzen, dass man also punktuell erfährt, ich wurde abgelehnt. Das kann man dadurch überwinden, dass man eine andere Haltung einfach einnimmt. Das zweite, dass man grundsätzlich Ablehnung erfährt und durch die grundsätzliche Ablehnung folgt Distanzierung. Also bei dem Beispiel dieser Frau, da ist ihre ablehnende Haltung ja schon grundsätzlich. Und das Einzige, was sie dadurch provozieren wird, ist Distanzierung. Sowohl bei sich selbst als auch bei ihrem Partner. Und da gibt es einen Ablehnungskreislauf. Das heißt, wenn ich Ablehnung erfahre, dann und verweigere, eine neue Sicht dazu einzunehmen, neue Argumente oder Gründe zu sehen, dann suche ich selber neue Argumente und Gründe, um die Ablehnung weiter zu begründen. Und dann vertieft sich das immer mehr. Und so, wie du das beschrieben hast, dass diese Frau quasi schon allergisch auf Geruch und bestimmte Gestik reagiert, scheint sie in diesem Kreislauf ziemlich weit gekommen zu sein. Und sie kommt dort nicht raus, wenn sie nicht selber den Weg der Versöhnung geht. Also erstmal von sich aus, dass sie vergibt und dass sie bereit ist, ihren Partner neu zu sehen.
Ja, das hört sich alles nicht so einfach an. Aber hier wieder was ganz Ermutigendes und Befreiendes, was du hier auch geschrieben hast, den folgenden Satz. Vergebung ersetzt die berechtigte Strafe, entlässt also denjenigen, der an ihnen schuldig geworden ist, aus den Konsequenzen seines Handelns. Das ist die befreiende Kraft ja auch von Jesus, der uns ja frei machen will. Ja, der Mensch glaubt ja nur dann Frieden zu finden, wenn also oft nicht nur die Ungläubigen, sondern auch manche, die wirklich sich Christ nennen, wenn der Täter bestraft wird. Und in deinem Buch können wir dazu lesen, der Verzicht auf Strafe oder Rache macht es vielen schwer zu vergeben. Wir haben das Empfinden, nur dann in unserem Herzen Frieden über das erfahrene Unrecht zu finden, wenn das Unrecht irgendwie geahndet wird. Das ist aber nicht wahr. Tatsächlich lässt die Bitterkeit im Herzen nicht wirklich dadurch nach, weil der Täter bestraft wurde. Erst wenn wir das Unrecht, welches an uns begangen wurde, und den Täter loslassen können, erfahren wir wieder Frieden in unserem Herzen. So wirkt der Verzicht auf Rache befreiend auf uns. In der Bibel steht in Römer 12, der Vers 19, mein ist die Rache, spricht der Herr. Wenn ich wirklich vergeben habe, wie kann ich mir dann noch wünschen, dass Gott den Übeltäter rächt?
Es geht eigentlich nicht um die tatsächlich ausgeführte Rache, sondern worum es uns primär geht, dass wir eine Würdigung des Unrechts, das an uns gemacht wurde, erleben. Also nicht, dass das Unrecht gewürdigt wird, sondern dass wir es als Unrecht empfinden. Das, was wir suchen, ist eine Bestätigung durch andere und eine Anerkennung, dass uns übel mitgespült wurde, dass man uns Übles getan hat. Oftmals ist auch der Wunsch damit verbunden, dass der Täter das erkennt. Und damit verbinden wir dann die Vorstellung, wenn der Täter bestraft wird, dann müsste er das ja auch anerkennen, was er getan hat. Oder wenn die Gesellschaft den Täter bestraft, wäre das eine Anerkennung. Aber leider stellen viele fest, auch Missbrauchsopfer, wenn sie Täter vor Gericht bringen und das wird verhandelt und der Täter wird bestraft, dass es ihnen dadurch nicht wirklich besser geht. Also viel besser geht es einem, wenn wir erleben können, dass es wichtige andere Personen in unserem Leben gibt, die bestätigen, dass uns Unrecht geschehen ist. Und hier ist Gott eine ganz wichtige Person, die uns eben auch bestätigt, dass wir Unrecht erleben. Und so gehört das eben auch da rein, dass Gott sagt, mein ist die Rache. Und damit sagt er eben auch, das, was an dir passiert ist, ist strafwürdig, hat Strafe verdient. Es ist ein großes Unrecht, das dir geschehen ist. Und Gott sagt hier erstmal, ich möchte, dass du herauskommst aus diesen Verletzungen, die du dadurch bekommen hast, indem du vergibst. Das heißt, dass du selber auf die Rache verzichtest und das Angebot ist, wir können nun diesen Anspruch auf Rache, den Anspruch auf Strafe in Gottes Hand legen, voller Vertrauen darauf, dass er ein gerechter Richter ist. Also gerecht nicht nur den Täter gegenüber auch, sondern gerecht uns gegenüber. Das hilft uns loszulassen. Ob Gott tatsächlich eine Rache ausüben wird, hängt wieder an sehr vielen anderen Faktoren ab. Nicht zuletzt hängt es davon ab, ob der Täter von Gott zur Buße geführt werden kann und dann selbstverständlich auch Vergebung erfährt.
Ja, genau. An dem Punkt habe ich mir nämlich überlegt, ob der Wunsch, dass Gott zu dem Partner, der ja schuldig geworden ist, an demjenigen, an mir oder eben an den Betroffenen, dass er da nicht genauso barmherzig sein sollte, wie er es zu mir selber mit meinen Verfehlungen ist, dass dieser Wunsch nicht nach Gottes Herzen ist, aber ich denke doch schon, dass es doch besser so rum ist, wie wenn man sich wünscht, dass Gott irgendwie da Rache übt.
Ja, man begegnet immer wieder in der Praxis, in Gemeinden, in der Gemeinschaft unter Christen, dass wenn jemand verletzt ist, dass der Rat gegeben wird, du solltest schnell vergeben und möglichst vergessen, weil Gott ja auch vergibt. Aber das ist nur die eine Seite. Denn Gott sagt selber auch, dass er zum Beispiel auch Rache übt, dass er auch straft. Und wir können dann nicht einfach denjenigen, der verletzt wurde, sagen, vergesst das mal mit Rache und Strafe, das ist völlig unchristlich, völlig unbiblisch, sondern du musst immer nur nett sein und freundlich. Das wirkt dann so, als würde man jemanden, der verletzt ist, nochmal richtig kräftig in den Boden rammen. Gott aber sagt, ich sehe die Strafwürdigkeit dessen, was an dir getan wurde. Ich verstehe deinen Schmerz und nicht nur so als Außenstehende, sondern ich würdige das, was du erlebst. Und das ist für mich ein großer qualitativer Unterschied. Und ich merke das auch, wenn ich Menschen berate, wenn ich ihnen sage, ja, das, was ihnen passiert ist, das ist schlimm und das kann man nicht entschuldigen und das ist eigentlich strafenswert und Gott sieht das genauso und sie können mit Gott darüber reden, dass dadurch dann oftmals erst so eine Herzenstür aufgemacht wird bei denen, weil sie erkennen, ich kann Gott ja sagen, dass ich wütend bin, ich kann ihm sagen, dass ich Strafe wünsche, ich kann ihm meine Fantasien, die ich ja habe, mitteilen, mich austauschen mit ihm darüber und ich werde erstmal angenommen. Und das ermöglicht mir dann auch, die Aufforderung zur Vergebung von Gott anzunehmen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vergeben kann, dann schade ich mir ja selbst am meisten, denn ich muss ja zwangsläufig die Lasten weiter mit mir herumschleppen. Und da hast du ja einiges auch noch weiter darüber in deinem Buch geschrieben. Wird sich doch mal lohnen, vielleicht das zu lesen. An unsere Hörer ein Tipp. Über Versöhnung lese ich hier von dir. Versöhnung bedeutet darüber hinaus, der Beziehung zueinander eine neue Basis zu geben. Entweder eine Basis für ein gemeinsames Eheleben oder eine Basis, versöhnt geschieden zu werden. Ich denke, dieses Prinzip können wir auch auf Beziehungen in wilder Ehe übertragen, oder nicht? Ich meine, dass es auch Gebundenheiten oder Altlasten aus unehelichen Beziehungen geben kann, die einer neuen Partnerschaft im Wege stehen können.
Ja, das ist so. Die Ehe ist tatsächlich eine Vertragsgeschichte, ein Bund, der dieses ein Fleisch, in den wir hineinkommen, wenn wir in einer Beziehung leben, schützen soll. Es geht also primär um die Beziehung und nicht primär um die Ehe. Deswegen ist es so, dass wenn wir tiefe Beziehungen haben, tiefe Partnerschaften haben, dann entsteht dieses Einfleisch, diese Wir-Identität, von der wir vorher schon gesprochen hatten. Und die Verletzungen, wenn das zur Trennung kommt, sind in der Regel sehr ähnlich, wenn nicht genauso.
Jetzt für den Fall, dass ich diejenige bin, die sich schuldig gemacht hat und um jeden Preis die Scheidung wollte, stehe ich in der Gefahr, mich in Gedanken, in Worten oder sogar in Taten ständig selbst zu verurteilen und zu bestrafen. Gehört es nicht auch mit zur Verarbeitung der zerbrochenen Beziehung, sich selbst zu vergeben?
Auf jeden Fall. Das ist sogar ein sehr wichtiger Part dabei. Nicht erst, wenn eine Ehe oder Partnerschaft gescheitert ist, sondern auch schon, wenn man in einer Krise darin steckt. Dann zu sehen, wo man selber Fehler gemacht hat und sich selbst auch zu vergeben. Dazu gehört es eben auch, dass wir erfahren, dass uns vergeben wird, dass uns Vergebung zugesprochen wird.
So nach dem Motto, ich vergebe mir selbst, so wie Jesus mir auch vergeben hat.
Ja, das ist auch nicht unbiblisch. Manche fragen sich, ob das biblisch ist, sich selber zu vergeben. Jesus sagt, das höchste Gebot ist, dass ich den Nächsten lieben soll wie mich selbst. Also ein Teil davon. Zuerst Gott lieben und dann den Nächsten wie mich selbst. Wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mir selbst nicht vergebe, wie sollte ich fähig sein, anderen zu vergeben?
Du schreibst da jetzt auch in deinem Buch, wie das noch weitergehen kann, nämlich manches Mal drückt sich die Unvergebenheit mit sich selbst in psychosomatischen Krankheiten aus. Da helfen oft auch Medikamente nicht, sondern erst, wenn sie es schaffen, sich selbst aus der Schuld zu entlassen. Hast du einen solchen Fall schon mal erlebt?
Ja, habe ich. Ich vermute mal, dass viele, wenn nicht bald jeder, solche Beispiele von sich selbst oder aus seinem eigenen Umfeld kennt. In der Schulmedizin ist das auch bekannt, dass es eine Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche gibt. Man spricht hier von der Somatik, Psychosomatik. Da Beispiele außerhalb von unserem Themenfeld, da denke ich zum Beispiel, wenn jemand auf der Arbeit oder Schule gemobbt wird, dann ist ein Symptom, dass Menschen morgens, wenn sie aufgestanden sind und sie sollen dann zur Arbeit gehen oder zur Schule, dass sie Kreislaufzusammenbrüche bekommen oder dass sie sich sogar erbrechen müssen. Oftmals wissen die gar nicht, warum. Und können dann erst durch eine Therapie erfahren, dass es eine körperliche Reaktion auf ihren Widerwillen ist, dort hinzugehen, wo sie so gemobbt werden. Andere Erscheinungen gibt es auch im Bereich der Allergien. Da habe ich selber eine sehr interessante Sache erlebt. Eigentlich habe ich mit Allergien nichts zu tun. Also ich erlebe nicht, dass ich allergisch bin. Jetzt war es aber so, dass an dem Tag, wo ich den Gerichtstermin hatte zur Scheidung, da bin ich morgens aufgewacht und hatte ziemlich dicke Hände. Und im Laufe des Tages bekam ich am ganzen Körper Husten, also so ganz typische allergische Reaktionen. Da bin ich auch mit ins Krankenhaus gegangen, die haben das dann bestätigt, das ist eine allergische Reaktion. Und ich habe eine entsprechende Spritze bekommen und die Allergie ließ dann nach und 2 Tage später habe ich nichts mehr davon gemerkt. Ich habe weder vorher noch nachher jemals eine solche allergische Reaktion erlebt. Und ich nenne das dann immer mit einem Schmunzeln, das ist meine Allergie gegen Scheidung. Aber ich verstehe das so, dass tatsächlich die Situation so emotional anspruchsvoll für mich war, dass mein Körper reagiert hat.
Ja, das war wohl ziemlich deutlich das Beispiel, dass du das an dir selber so erlebt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielen so geht, wenn sie da irgendwie Unvergebenheit haben oder selbst irgendwo schuldig geworden sind und haben noch nicht um Vergebung gebeten, dass man da wirklich auch körperlich krank werden kann.
Ja, in solchen Fällen, wo Menschen nicht vergeben wollen, ja, da gibt es 2, 3 Krankheitsbilder, die relativ häufig auftreten in diesem Umfeld. Und zwar das eine Krankheitsbild wäre Migräne, also immer wieder auftretende starke Kopfschmerzen, wo man keinen körperlichen Grund für finden kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es für Migräne keine gäbe, aber Migränepatienten sind nicht selten auch in Unvergebenheit verstrickt. Eine andere häufig auftretende somatische Folge, psychosomatische Folge sind Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind sehr häufig nicht unbedingt das Ergebnis von einem destruktiven Abbau in unserem Körper, sondern Rückenschmerzen sind sehr häufig ein Symptom für psychische Belastung.
Das ist ja interessant zu wissen. Es ist gut zu wissen, wenn man mal mit jemandem da zu tun hat, dass man das vielleicht mit in den Blick nimmt. Genau, vielen Dank. Am Ende der Sendung habe ich jetzt noch ein allerletztes Anliegen. Ich hatte nämlich den Zerbruch meiner ersten Ehe damals zuerst nur mit Gott ausgemacht. Also ich war so im Gebet und da war kein Mensch sonst dabei. Gut, ich kann mich erinnern, dass ich meinen Mann dann auch um Vergebung gebeten habe, ob er mir es verzeihen kann und so. Und konnte er mir auch aussprechen, dass er mir verziehen hat. Und aber sonst alles, was da so mit zu tun hat, wo dein ganzes Buch mit vollsteht, was es da an Prozessen in einem innerlich abläuft, habe ich alles im Stillen mit Gott ausgemacht. Doch Jahre später, nach meiner Bekehrung, war es doch noch einmal nötig, das ganze Dingens da, was da alles war, eigene Schuld und solche Dinge, vor unserem Pastor und seiner Frau als Zeuge vor Gott zu bringen, denn ich war nicht wirklich frei geworden. Ist das denn eine Notwendigkeit, seine Schuld vor kompetenten Geschwistern zu bekennen?
Nicht immer und auch nicht für jeden. Es kann aber eine sehr große Hilfe sein. Also es gibt Menschen, die können das tatsächlich alleine mit Gott klar bekommen. Und du hast ja selber auch gesagt, dass du das auch mit deinem damaligen Mann auch abgeklärt hast. Und dann gibt es welche, für die ist das dann erledigt. Aber eben nicht für jeden. Und wir finden eben auch in der Bibel die Ermutigung zur Beichte. Das ist jetzt keine katholische Erfindung, sondern das ist durchaus eine biblische Geschichte, wie wir das auch in Jakobus 5 finden können. Die Beichte hilft uns, etwas zu tun, was sehr viele Ratsuchenden eigentlich auch in den Beratungsstunden machen, nämlich, dass sie etwas, worunter sie leiden, Worte geben, dass sie es beschreiben, dass sie es begreifbar machen durch Worte. Indem man etwas begreifbar macht, indem man ein Gefühl ausspricht, es definiert, kann man selber damit auch besser umgehen. Also wenn man merkt, dass man immer noch, auch nach längerer Zeit, an dem Zerbruch der Ehe oder auch an anderen Dingen trägt und das einen nicht loslässt, kann es hilfreich sein, in einer solchen Beichtsituation das nochmal vor Gott zu bringen. Und manchmal ist es eben auch notwendig, wie ich das eben schon sagte, dass uns Vergebung zugesprochen wird. Manchmal müssen wir es hören. Da reicht es nicht, dass wir es irgendwo gelesen haben. Denn wir Menschen sind ja von unseren Sinnen nicht nur eindimensional. Und konkrete Zuwendung durch Personen, die stellvertretend für Gott uns Vergebung zusprechen, geht oftmals tiefer in unser Herz, als wenn wir es nur lesen.
Ja, vielen Dank, Charlie. Und ich denke, diese ganze Thematik ist doch sehr anspruchsvoll und wir haben jetzt eine ganze Menge gehört in dieser Zeit. Und ich denke, wir machen dafür heute mal einen Punkt, aber das geht ja noch weiter. Wir wollen noch zwei weitere Sendungen in Angriff nehmen. Ich denke, unsere Hörer haben vielleicht auch das eine oder andere zu verdauen und da ist es gut, wenn man das nicht jetzt so in die Länge zieht, dass man erstmal das, was wir heute gehört haben und bearbeitet haben, erstmal auf uns einwirken lassen. Ich denke, es wäre gut, wenn wir noch ein Gebet sprechen. Vielleicht beginnst du, lieber Charlie.
Gerne. Vater, ich danke dir, dass wir mit unseren Schulden, mit unserer Schuld, mit unseren Krisen zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir in dir jemanden finden, der zuhört und nicht mit einer Liste von Vorschriften kommt. Ich danke dir, Vater, dass jeder, der in einer solchen Situation steckt, der in einer Ehekrise steckt, in dir jemanden findet, der Barmherzigkeit zeigt. Ich weiß, du möchtest Ehen heilen, du möchtest, dass Ehen gelingen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du Ehepartnern, Christen, die in einer Ehekrise stecken, wirklich hilfst, dass sie ihr Herz öffnen können, dir gegenüber und deiner Hilfe gegenüber. Und ich bete auch darum, dass das den Partnern gemeinsam gelingt. Denn nur wenn beide wirklich mit dir gehen wollen, kannst du auch Heilung in die Ehe hineinbringen. Aber danke für alles, was du tun kannst. Danke, Herr, dass du bei uns bist und dass du liebevoll auf uns schaust und nicht als strafender Gott, als Polizist, der nur unsere Verfehlungen sucht. Danke für deine Barmherzigkeit und deine Liebe.
Vater im Himmel, ich danke dir heute für jede Ehe in unserem Land, für jede Ehe, die jetzt neu vorbereitet wird. Ich kenne da Paare, die jetzt demnächst heiraten werden, junge Leute und die es trotz aller Negativschlagzeilen über so viel zerbrochenen Ehen trotzdem den Mut haben, den Bund gemeinsam zu schließen mit dir und ja auch deinen Segen wollen, die auch mit dir leben wollen. Und dafür preise ich dich, Herr. Und ich bitte dich einfach darum, deinen Segen dafür, für alle, die jetzt vorhaben zu heiraten. Und ich bitte dich darum, für alle, die schon verheiratet sind und die schon vielleicht irgendwie in Konflikten und Schwierigkeiten leben und schon welche Gedanken aufgekommen sind. Man könnte sich ja scheiden lassen oder so in der Art. Ich bitte dich einfach, Herr, dass du da hineinredest und dass diese betroffenen Paare einfach erkennen dürfen, was du zu der Ehe zu sagen hast und vor allem, wie sehr du sie liebst und wie sehr du ihnen helfen möchtest in ihrer Situation, egal wie unmöglich das aussieht, Herr. Bei dir ist nichts unmöglich, in keiner Ehe. Und schenke du auch das Wollen dazu, das Wollen zur Vergebung und das Wollen zur Versöhnung. Vor allem schütze die Ehen in unserem Land, nämlich der Teufel, der geht umher und sucht, was er zerstören kann. Und das ist so offensichtlich, gerade wenn wir mit dir leben. Herr, lass das nicht weiter zu und schenke wirklich dicken, fetten Segen für die Ehen in unserem Land, für Charlies Ehe, für meine Ehe, für die ganzen Ehen unserer Zuhörer. Herr, wir preisen dich einfach, dass wir auf dich bauen dürfen, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir mit allem zu dir kommen können und dass du uns so gerne hilfst. Herr, und Dank sei dir für all dein Wirken und für jede Ehe. Amen.
Amen.
Charlie, ich bedanke mich bei dir jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und für deinen ganzen Dienst, was du da zu dieser Sache tust. Ist ja auch ein Auftrag für dich vom Herrn. Hast du denn einen speziellen Musikwunsch irgendwie, der da zu der Thematik passt?
Ja, und zwar von der Gruppe Mercy Me, I Can Only Imagine. In dem Lied geht es darum, dass jemand sich nur vorstellen kann, wie das denn sein wird, wenn er mal bei Jesus ist. Und ich denke, dass wenn jemand in einer Krise drinsteckt, der die Nähe Gottes auch nicht unbedingt so spürt. Und ich möchte mit diesem Lied ermutigen, diesen Wunsch, dieser Sehnsucht, Gott zu spüren, nachzugehen. Dass man sich darauf einlässt und sich vorstellt, wie das denn wäre, wenn Gott mir jetzt nahe ist. Denn eins weiß ich, Gott ist uns nahe.
Da gucke ich mal, was ich machen lässt. Also ich werde das Lied für dich heraussuchen. Vielen Dank dafür, für den Titel. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch in einer Woche.
Da freue ich mich auch drauf.